Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli.
Und ich bin Foxy.
Diese Woche bin ich mit dem Buchstaben H an der Reihe und ich erzähle euch gleich, welches Überthema ich heute für euch mitgebracht habe. Mich hat der Fall heute wirklich ziemlich erschüttert und teilweise auch richtig, richtig wütend gemacht. Wobei man das Ganze auch immer in dem Kontext der damaligen Zeit sehen muss. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich habe dir auch schon erzählt, dass dich das heute auch wütend machen wird. Also glaube ich schon, bin ich mir auch ziemlich sicher. Da können wir nachher noch ein bisschen in die Diskussion reingehen. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was du und ihr von dem Fall heute halten werdet. Ich bin jetzt schon aufgeregt und ich bin jetzt schon in einer Mood, wo ich mir denke, nee, also ich finde es krass, dass das überhaupt passieren konnte.
Du hast mir auch schon das Überthema verraten, deswegen kann ich mir auch vorstellen, wieso, weshalb mich das sauer machen könnte. Aber vielleicht, fällt mir gerade so ein, könntest du dann eine Heldentat von dir erzählen, die du kürzlich erst erlebt hast. Dann haben wir da ein kleines Hoch wieder, bis wir ein Tief haben und später wieder ein Hoch. Also eine kleine Achterbahnfahrt.
Ja, es ist im Grunde eine ganz klitzekleine Heldentat, weil der Person nichts Schlimmes in dem Sinne passiert ist. Wobei man, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt mit der Frau ist. Also egal, ich fange von vorne an. Das ist tatsächlich erst gestern passiert. Ich wollte, nachdem ich ultra müde war, weil ich am Tag davor sehr lange feiern war, einfach nur ganz kurz mit dem Hund raus. Irgendwie passiert immer alles, wenn ich mit dem Hund draußen bin. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Mhm, mit dem Messer, die Story.
Ja, mit dem Messer, dann diese Jungs, die den kleinen Jungen irgendwie verprügeln wollten. Immer alles irgendwie so beim Gassi gehen. Auf jeden Fall war ich dann nur kurz mit ihm draußen. Das war keine 300 Meter vor meiner Haustür entfernt. Habe ich es auf mein Handy geschaut, ein bisschen rumgedaddelt, guck hoch. Und ich sehe in dem Moment, wie ein Rollator fällt und neben diesem Rollator eine Frau, eine etwas ältere Frau, die mit dem Kopf vom Bürgersteig auf die Straße gefallen ist. Also die ist wirklich einfach nur so umgekippt, der Rollator ihr hinterher und der Kopf ist auf der Straße aufgekommen. Und ich bin dann sofort zu ihr gerannt, habe meinen Hund an so einem Laternenmast festgemacht und habe ihr versucht aufzuhelfen. Also sie war ansprechbar, aber sichtlich verwirrt. Also ich weiß nicht, ob das an dem Schock lag oder dazu komme ich gleich noch. Vielleicht waren da noch andere Substanzen im Spiel. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, die war definitiv über 80 Jahre alt, konnte nicht mehr gut laufen, war auch sehr, sehr gebrechlich. Und im gleichen Moment kamen auch noch andere Passanten, die das gesehen haben. Eine Autofahrerin, die angehalten ist, die tatsächlich auch sehr einfühlsam mit dieser alten Frau war. Also hat beruhigend auf sie eingesprochen, hat sie die ganze Zeit festgehalten. Ich habe den Krankenwagen gerufen, habe ihnen beschrieben, wo sie uns finden können. Also es hat sich wirklich eine kleine Traube an Menschen da zusammengesammelt, die der Frau helfen wollten. Wie gesagt, ich habe den Krankenwagen gerufen. Dann musste natürlich warten, bis der Krankenwagen kommt. In der Zwischenzeit bin ich dann noch zu unserem Teddy gelaufen, habe ihr irgendwie was zu trinken geholt, was mit Zucker, weil ich nicht wusste, ob es jetzt der Kreislauf war, dass sie umgekippt ist. Sie konnte sich auch nicht wirklich ausdrücken. Sie hat uns nicht gesagt, wie sie heißt. Sie konnte nur grob sagen, wo sie wohnt. Also sie meinte ja hier im, ich sage jetzt die Straße nicht, aber hier in der Straße wohne ich. Aber hat nicht richtig mit uns kommunizieren können. Das war echt ein bisschen eine befremdliche Situation. Ich habe zwar mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen müssen. Das mussten wir ja alle, wenn wir einen Führerschein gemacht haben. Aber in dem Moment habe ich mich echt ein bisschen lost gefühlt, weil ich nicht wusste, hebt man jetzt die Beine an? Nimmt man sie jetzt irgendwie in die stabile Seitenlage, weil man nicht wusste, hat sie sich jetzt irgendwie was am Rücken getan, weil sie immer wieder sagte, als die Frau sie so ein bisschen angehoben hat, au, 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 mein Rücken. Also sie hat wirklich geschrien vor Schmerz und ich hatte Angst, mehr kaputt zu machen, als ihr zu helfen. Und das Einzige, was sie halt immer wieder gesagt hat, war, bitte nicht ins Krankenhaus, bitte nicht ins Krankenhaus.
Warum hast du sie aber nicht versichert?
Ich weiß es nicht. Also sie meinte, das konnte sie sagen, sie war so oft im Krankenhaus und die können ihr nicht helfen. Also sie hatte irgendwie, weiß ich nicht, Angst wahrscheinlich, dass, keine Ahnung, oder vielleicht hat sie sich einfach nicht wohlgefühlt. Oder sie hat auf jeden Fall alleine gewohnt. Soweit konnten wir das nachher ermitteln, sag ich mal, weil Nachbarn aus dem Balkonfenster geschaut haben, aus diesem Mehrfamilienhaus, in dem sie auch gelebt hat. Und vielleicht hatte sie Angst, dann irgendwie in Pflege zu müssen oder in ein Altenheim zu müssen, weil sie halt dann ihre Selbstständigkeit hätte aufgeben müssen.
Oder vielleicht hat sie ein Haustier Und keine Bekannten, Verwandten.
Ja, vielleicht auch das, vielleicht auch das. Auf jeden Fall kam dann der Krankenwagen und die waren auch sehr lustig, muss man sagen, weil sie dann auch immer wieder sagte, ich will nicht ins Krankenhaus, ich will nicht ins Krankenhaus. Und dann meinte nur der eine Ersthelfer zu ihr, ja, dann stehen Sie doch jetzt mal auf. Dann stehen Sie auf und gehen nach Hause. Wenn Sie nicht ins Krankenhaus möchten, wenn alles in Ordnung ist, also das kriegen wir nicht hin. Es sei denn, Sie stehen jetzt auf und spazieren heim. Und dann hat sie wirklich versucht aufzustehen und im selben Moment fing sie halt wieder so an zu schreien. Das war so schlimm, das war so schlimm. Und dann hat eine Passantin und ich haben dann ihren Rollator durchsucht, ob wir irgendwo Personalien von ihr finden konnten, wie sie heißt, weil das hatte sie uns zu dem Zeitpunkt immer noch nicht sagen können und wo sie wohnt. Und dann haben wir halt wirklich gesehen, dass sie halt wirklich nur 20 Meter entfernt wohnt und dann waren da auch direkt die Nachbarn und die meinten, ja, die gehört hierher, das ist die Frau so und so und stellen Sie den Rollator einfach hier unten in den Hausflur, der soll dann einfach hier stehen bleiben, weil den konnten natürlich die Ersthelfer, die Erstsanitäter nicht mitnehmen im Krankenwagen, sondern wir mussten dann halt irgendwie gucken, wo wir den hinbringen. Fand ich auch ein bisschen weird, weil die sagten so, ja, nehmen Sie den mit, aber wir hatten ja nichts von der Frau. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt X ja auch noch gar nicht, wer sie war. Und da dachte ich so, ja, ich kann den jetzt zu mir mitnehmen und dann habe ich einen Rollator, was mache ich mit dem?
Hast du die 20 Euro, die du gefunden hast, auch eingesteckt?
Klar. Nee, also das ist vielleicht so eine kleine vorgeschobene Heldentat und für mich ein Reminder, auf jeden Fall nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich wüsste gar nicht, wo ich da hingehen müsste. Okay, Google würde es mir wahrscheinlich verraten.
Zum Deutschen Roten Kreuz, also die bieten das an. Damals habe ich das auch da gemacht, weil ich ja, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber in der Schule im Schulsanitätsdienst war.
Mhm, das hast du schon ein paar Mal erzählt.
Ja, wir das damals beim DLRG machen mussten.
Ja, ich habe da letztens mit meinem Chef auch drüber gesprochen. Der musste nämlich für den Kindergarten seiner kleinen Tochter das auch machen. Also irgendwie für Kinder oder da so dann teilnehmen. Und einer der Väter, so habe ich es, glaube ich, verstanden, ist da irgendwie involviert und hat das dann auch nochmal gezeigt und so. Und dann gibt es ja irgendwie auch so Gerüchte, würde ich das mal nennen, dass das alles veraltet ist, die Technik, und das jetzt eh anders ist. Aber da weiß ich wieder nicht, stimmt das oder hat das irgendwer einfach erzählt? Damit man dann sagen kann, ja, deswegen kann ich es nicht mehr anwenden, weil es nicht mehr aktuell ist, keine Ahnung.
Also ich glaube im Endeffekt, egal was du machst, solange du Erste Hilfe leistest, ist es gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, das war auch schon damals, das ist jetzt über 10 Jahre her, dass zu dem Zeitpunkt auch schon manche Techniken veraltet waren. Und das hat uns unser, wie hieß der Mensch, der uns das beigebracht hat? Auf jeden Fall diese Person. Völlige Wortfindungsstörungen heute Morgen. Der hat uns auch gesagt, dass es Dinge gibt, die veraltet waren. Früher hat man zum Beispiel die stabile Seitenlage so und so gemacht, dann wurde es geändert, dann wurde es wieder zurückgeändert. Also da passiert immer ganz viel. Aber ich glaube, in erster Linie ist es einfach wichtig zu wissen, dass du irgendwas machst und auch keine Scheu hast, was zu tun. Also sei es die stabile Seitenlage, die Person ansprechen, Kopf überstrecken, je nachdem, ob die Person jetzt keine Luft bekommt oder nicht. Also solche Dinge. Und ja, ich glaube, solange man sich da mit dem Thema auseinandersetzt, ist es immer gut.
Ja, stehen bleibt, den Krankenwagen ruft, nicht gafft und filmt, sondern dann wirklich hilft. Und vor allem nicht dieses Jahr, ich habe jetzt keine Zeit, wer anders wird das schon regeln oder so. Ne?
Und ich hatte wirklich keine Zeit, ich musste los, aber nee, bin dann da geblieben.
Nein, du hast es gerade gesagt, du bist einfach nur verkatert gewesen. Ja. Ich muss los, ich habe einen Termin mit meinem Bett.
Genau.
Und bevor ihr uns abstraft, das war jetzt kein privater Pre-Talk, das ist Teil einer Heldentat, für die ihr uns noch dankbar sein werdet. Aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal mit dem Fall. Auch immer richtig cool, dass Melli sagt, ich sag euch gleich, worum es geht. Aber es steht auch schon längst im Titel.
Ja, das ist egal. Ich spanne euch trotzdem auf die Folter. Also ihr Lieben, wie ihr schon im Folgentitel sehen könnt, sind wir bei H wie Hafturlaub. Und vielleicht haben das schon viele gehört, können sich aber noch nicht richtig vorstellen, was es mit diesem Wort auf sich hat oder mit dieser Praktik. Und vielleicht fragen sich auch andere, hä, Urlaub von der Haft? Wie kann das überhaupt gehen? Also es gibt mit Sicherheit auch ganz viele, die das noch nie gehört haben. Und dazu möchte ich jetzt eine kurze Einleitung geben, was das überhaupt bedeutet, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, weil das für diesen Fall wirklich sehr, sehr wichtig ist. Unter Lockerung des Vollzugs oder Hafturlaub allgemein gesprochen, versteht man die Möglichkeit, dass Menschen, die in einem Gefängnis sind, in einer Vollzugseinrichtung untergebracht sind, diese Einrichtung unter bestimmten Bedingungen für eine begrenzte Zeit verlassen dürfen. Das ist auch bei uns so im Strafvollzugsgesetz festgeschrieben. Denn unsere oberste Regel ist ja, Täter zu resozialisieren. und zur Entlassung vorzubereiten. Also sie wieder in einen normalen Alltag irgendwann integrieren zu können. Wie man da schon heraushört, sollen damit die Täter besser resozialisiert werden. Denn man sagt, wenn die zum Beispiel 8 Jahre absitzen müssen und bis wirklich zum letzten Tag im Gefängnis sitzen und nicht einmal außerhalb des Gefängnisses gearbeitet haben, nicht einmal draußen waren, dass sie sich so fernab von der normalen Welt fühlen, dass es viel schneller passieren kann, dass sie wieder rückfällig werden mit ihren Taten.
Hm.
Und zur Resozialisierung gehört, dass damit 3 Zwecke verfolgt werden. Also einmal die Therapie, also sowohl im Strafvollzug als auch im Maßregelvollzug sind Hafturlaube in erster Linie als Behandlungsmaßnahme anzusehen. Sie sollen dabei helfen, dass die untergebrachten Personen die Fortschritte, die sie in der geschlossenen Einrichtung gemacht haben, in einem Umfeld mit wachsender Freiheit erproben können. Also draußen in Freiheit. Außerdem sollen die Verurteilten zum Zweiten auch motiviert werden. Denn die Vollzugslockerungen können bei betroffenen Personen den Anreiz geben, einer psychotherapeutischen oder medikamentösen Behandlung teilzunehmen. Wie zum Beispiel, ja, nach einer Therapie dann auch Medikamente zu nehmen, weil es irgendwie klar ist, dass sie unter psychischen Problemen leiden. Außerdem können Vollzugslockerungen die Autonomie von Straftätern steigern und damit psychischen und physischen Schäden der Unterbringung entgegenwirken. Und vor allem, wie ich vorhin schon gesagt habe, können sie sich in Freiheit erproben. Dabei wird dann das Verhalten bei Vollzugslockerungen in Freiheit analysiert. Und das gibt dann die Informationsgrundlage für die Einschätzung der zukünftigen Gefährlichkeit. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da wir uns aber mit dem heutigen Fall nicht in Deutschland befinden, sondern uns in die Schweiz begeben, hier noch ein paar Anmerkungen zu unserem Nachbarstaat. Der Straf- und Maßnahmenvollzug erfolgt in der Schweiz in Form des sogenannten Progressionsvollzugs. Und auch hier wird den Personen durch Vollzugslockerungen die Gelegenheit geben, sich in immer größerer Freiheit zu bewähren. Vom Antritt der Strafe oder Maßnahme bis zur endgültigen Entlassung durchläuft die eingewiesene Person dann aber verschiedene Vollzugsstufen. Das heißt, in der ersten Stufe sind nur begleitete Urlaube oder ein begleiteter Ausgang nur stundenweise möglich. Wenn das dann klappt, darf der Insasse unbegleitet das Gefängnis verlassen. Auch immer nur stundenweise. Also am Anfang befinden wir uns nicht bei mehreren Tagen oder Wochen, sondern wirklich nur von wenigen Stunden oder von einem Tag. Das heißt, dass der Täter dann morgens raus darf und abends sich aber wieder einfinden darf. Und dabei muss er auch immer pünktlich sein. Also auch wirklich, wenn du nur eine Minute zu spät kommst oder ja, wirklich die Grenze überschreitest, musst du dich irgendwie vorher melden und sagen, aus dem und dem Grund, meine Bahn ist ausgefallen oder ich stehe im Stau oder das oder jenes. Und das muss auch nachvollziehbar sein. Also wenn später nachgeprüft wird, ob es da wirklich eine Zugverspätung zum Beispiel gab, muss das so gewesen sein. Du kannst das nicht einfach so behaupten, denn ansonsten wirst du quasi wieder eine Stufe zurückgesetzt. Dann gibt es wieder nur begleiteten Urlaub.
Nicht nur das, sondern wenn da derjenige sitzt, der auf die Person wartet und guckt auf die Uhr 10 Minuten, weiß er ja auch nicht, ist er jetzt ausgebüxt.
Ja, natürlich. Und das ist auch das Ding, die Personen müssen auch immer genau angeben, wo sie sich wann aufhalten. Das kann zum Beispiel unterwegs telefonisch passieren, wenn es zum Beispiel eine Planänderung gibt. Das geht aber auch nur von einem Festnetzanschluss, denn die Personen dürfen auch kein Handy bei sich führen. Die dürfen auch keine Ausweispapiere bei sich führen, also vor allem keinen Reisepass oder sowas.
Ja.
Weil ansonsten die Möglichkeit natürlich bestünde, dass sie tatsächlich ausreisen.
Hä? Aber wenn du am Bahngleis stehst zum Beispiel, musst du dann zur DB Info gehen oder einen Anruf?
Zum Beispiel. Und das finde ich halt auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also die haben wirklich kein Handy bei sich, weil die sind natürlich immer noch irgendwie im Vollzug, auch wenn sie in Freiheit sind. Es ist nur ein Urlaub.
Hm?
Und das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig bei der ganzen Sache. Also am besten ist es wirklich, wenn du dich an deinen Plan hältst, wenn du sagst, okay, da befinde ich mich zu dem Zeitpunkt, ich bin da zum Beispiel in Therapie, ich bin hier bei meiner Familie, bei meiner Frau und so weiter und du befindest dich an einem Ort und hast einen Festnetzanschluss, über den du dann die Einrichtung kontaktieren kannst.
Das macht aber auch Sinn, weil wenn du jemanden am Bahngleis ansprichst, der ein Handy hat, kann es ja ein ausgeklügelter Plan sein und das ist dein Komplize und dann sagst du, ja, ich komme eine Stunde später und es kauft dir eine ganze Stunde, die du hast, um dann abzuhauen. Mhm. Und ich meine, wir reden hier von einem Binnenstaat. Du musst nicht fliegen, um wegzukommen und du brauchst auch so gesehen keinen Reisepass.
Genau, also brauchst du einen Ausweis, aber selbst den dürfen die ja nicht bei sich führen.
Nein, du kannst einfach aus der Schweiz rausfahren ohne Ausweis.
Aber du kannst doch nicht reinfahren. Ich weiß, dass wir früher, wenn wir in die Schweiz gefahren sind, immer an so einer Art Grenzkontrolle vorbeigefahren sind.
Mm-mm.
Und auch teilweise angehalten wurden.
Nee, du kannst reinfahren.
Okay, ich war lange nicht mehr in der Schweiz, deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, früher, wir waren sehr häufig mit meiner Familie da, ab und zu in Zürich, weil das nicht weit entfernt war. Und da sind wir immer an so einer Art Grenzkontrolle vorbeigekommen. Aber es kann auch sein, dass die da einfach nur die Vignette überprüft haben, weil ich glaube, du brauchst ja eine Vignette für die Schweiz. Naja, ich weiß es nicht. Korrigiert uns, wenn wir da falsch liegen. So tief sind wir jetzt da nicht in die Recherche gestiegen. Es ist der 30. Oktober 1993, ein Samstag. In Bosnien herrscht Krieg, in Sarajevo wird geschossen. Mindestens 20 Menschen sterben dort an diesem Tag. Die baskische Unternehmensuntergrundorganisation ETA lässt eine Geisel frei. In der Schweiz trifft sich die CVP zur Delegiertenversammlung. Das große Thema ist die innere Sicherheit. Der damalige Justizminister Arnold Koller listet auf, welche neuen Strafnormen gegen das organisierte Verbrechen geplant sind. Er sagt, das verbreitete Gefühl der Unsicherheit könne nicht allein auf die Kriminalität zurückgeführt werden, sondern müsse andere Ursachen haben. Im letzten Jahr sei die Gesamtkriminalität gesunken. Die Gefahr, auf der Straße zu verunglücken oder gar überfallen zu werden, ist wesentlich kleiner, als im eigenen Haushalt zu verunglücken. Doch am selben Tag streift ein 34-jähriger, zweifacher Frauenmörder auf Hafturlaub durch die Zöllecker Bergwälder auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Als die 20-jährige Pfadfinderführerin Pascal Brumann vorbeikommt, gibt es für sie kein Entrinnen mehr. An diesem Tag geschieht ein Mord, der die Schweiz verändern wird. Pascal Brumann ist am Samstag in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnorts auf dem Weg nach Hause, doch dort kommt sie nie an. Die angehende Krankenschwester hätte am Samstag um 13 Uhr bei ihrer Pfadi-Gruppe sein sollen, erschien jedoch nicht beim Treffpunkt.
Was für eine Gruppe?
Eine Pfadi-Gruppe, also sie war Pfadfinderführerin und hat...
Pfadi?
Ja, so wird das quasi auch in der Schweiz genannt, da wird ja alles so ein bisschen versüßlicht. Und sie ist da die Leiterin und hat eine ganze Gruppe unter sich und sollte da halt bei dem Treffpunkt ankommen. Die Polizei suchte bereits am Samstag das Gelände mit Hunden ab. Ihre Pfadfinderfreunde halfen mit. Gegen 15 Uhr wurde die junge Frau dann gefunden, verscharrt im losen Waldboden. Der sonnige Samstag sollte für die angehende Krankenschwester und begeisterte Pfadiführerin Pascal ein besonderer Freudentag werden. Denn in den letzten Monaten hatte sie rund ein Dutzend Pfadis zu Führern ausgebildet und wollte ihnen an diesem Tag in einer kleinen Feier die Urkunden überreichen. Fröhlich marschierte sie durch den lichtdurchfluteten Herbstwald. Zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr muss Pascal dann ihrem Mörder begegnet sein. Der hat sie auf bestialische Weise umgebracht. Die nackte, misshandelte, stark verschmutzte Leiche wurde von den Suchtrupps der Polizei am Sonntag dann gefunden. Unter einem Baumstrunk. Und ein Sexualdelikt konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Mordfall hat sehr viel bewirkt. Das war so eine Art Wendepunkt in der Schweizer Kriminalpolitik. Der Strafvollzug ist verschärft worden und es wurde angefangen, über gemeingefährliche Täter anders zu denken als zuvor. Und dazu mal ein kurzer Einschub, wie es in der damaligen Zeit war. Denn in jeglichen Quellen, die man zu diesem Fall liest, wird immer wieder gesagt, man muss den Fall im Kontext der damaligen Zeit betrachten.
Mhm.
Denn heute denken wir, wie kann es sein, dass ein gemeingefährlicher Täter, der bereits zwei Frauen umgebracht hat, auf freiem Fuß war? Wie konnte es passieren, dass er auf Hafturlaub geschickt wurde?
Mhm.
Es war so, dass im Nachgang der 68er-Bewegung es große Reformbewegungen in der Justiz und im Strafvollzug gab. Einerseits war es gut, denn bis dahin war es an der Tagesordnung, im Strafvollzug die Insassen auch körperlich zu züchtigen. Und das musste sich ändern. Also es war ja so ein bisschen die Hippie-Zeit, sage ich mal. Alles wurde ein bisschen gelockert und es war klar, dass man durch pure Gewalt nur Gegengewalt hervorruft. Und das wollte man ändern, aber nun durch drastische Veränderungen. Denn die 68er vertraten die Ideologie, dass es Straftaten nur deshalb gäbe, weil in unserer Gesellschaft vieles falsch laufe. Man sagt, dass viele gefährliche Täter nur so geworden sind, weil sie mit Widrigkeiten in ihrer Kindheit zu kämpfen hatten oder durch mangelnde Förderung oder einfach durch schwierige Lebensläufe. Und sobald genügend Reformen durchgeführt und die Klassen aufgehoben seien, werde es kaum noch Delikte geben. so die Auffassung der 68er. Was ich jetzt aber so ein bisschen absurd und weltfremd finde, denn Straftaten gibt es, weil es unterschiedliche Menschen gibt, die individuelle Verhaltensweisen zeigen, unabhängig davon, wie die Gesellschaft organisiert ist. Natürlich gibt es in Ländern, in denen Korruption herrscht, in denen Armut herrscht, Ungleichheit herrscht, auch mehr Straftaten. Aber selbst in einem Staat wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal so ganz plump Kanada, wo alles super läuft, wo die Menschen wohlhabend sind, wo es gute soziale Vernetzungen gibt und so weiter, die Menschen die Möglichkeit haben zu studieren, zu lernen und so weiter, gibt es trotzdem Straftaten. Das lässt sich nie verhindern. Es gibt immer wieder einzelne Personengruppen, die Straftaten begehen. Also komplett kann man das nicht ausmerzen. Aber durch diese Reformen herrschte schlagartig eine, sage ich mal, naive, unkritische Art, mit den Tätern umzugehen. Und der grundlegende Gedanke in der Schweiz lautete, jeder wird irgendwann entlassen. Verwahrte wurden in der Regel sogar schon nach 3 Jahren entlassen und wurden zu 50% rückfällig. Aber das sah man so ein bisschen als selbstverständlich an, dass es so war. Das sei halt der Preis für den rechtsstaatlich fairen Umgang mit diesen Personen, die alle eine zweite, dritte, ja sogar manchmal eine vierte Chance verdienten. Was aber nahezu völlig fehlte, war zum Beispiel in den Therapien die Analyse der Straftaten. Also das, was man heute auch als selbstverständlich betrachtet. Das kam natürlich auch alles so ein bisschen später, so dieses ganze Profiling, das war ja in den 80er Jahren großes Thema in den USA, das schwappte dann erst langsam auch bei uns in Europa und in Deutschland und auch in die Schweiz über, dass die Täter analysiert wurden, dass geguckt wurde, was ist in den Kindheiten passiert, was hat ihn dazu getrieben, wird ihn das nochmal zu einer Straftat treiben, wenn er rauskommt, das ist alles erst viel, viel später geschehen. In der Zeit, in der wir uns heute befinden, war das noch nicht die Regel. Wenn man überhaupt Risikoeinschätzungen machte, dann oft nur ja ein bisschen zähneknirschend, weil das als willkürliches Machtmittel so ein bisschen gesehen wurde. Die Opfer spielten dabei überhaupt keine Rolle. Es wurde so ein bisschen angesehen, die Täter verbüßen ihre Strafe, kommen frei und davon werden dann halt einige rückfällig. Das war normal. Das jetzt mal als ganz kurzer Einschub, wie es damals in der Schweiz abgelaufen ist, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig, um den Fall heute zu verstehen und warum es überhaupt dazu gekommen ist. Aber zurück zum Tatort. Peter Weber war Ermittler bei der Kantonspolizei Zürich und erinnert sich noch genau an den Tag. Die Frau ist in einer natürlichen Mulde mit Ästen und Laub zugedeckt worden. Nur ein Teil des Körpers war sichtbar zu sehen. Doch klar erkennbar war, dass es sich um einen Sexualdelikt handelte. Denn sie war nur leicht bekleidet und hatte Hämatome an gewissen Körperstellen. Sofort wurde der Fundort nach Spuren abgesucht. Und schnell fand man in der Nähe Fußabdrücke von spitz zulaufenden Schuhen. Für mich sah das auf dem Foto aus wie so klassische Anzugsschuhe. Aber der Ermittler sagte in einer Doku dazu, sie sahen aus wie Cowboy-Stiefeli.
Habe ich aber auch gedacht. Aber als du deine Anzugsschuhe gesagt hast, dachte ich, okay, passt ja auch.
Ja, aber es waren Cowboy-Stiefeli.
Stiefeli.
Und dort war klar, musste der Tatort gewesen sein. Das war etwa 35 Meter vom Fundort entfernt. Und sehr, sehr schnell haben die Ermittler auch bereits einen Verdächtigen. Denn Peter Weber war bereits bei einem anderen Fall Ermittler, zu dem diese Handschrift wirklich sehr gut passte. Sein Name war Erich Howard. Doch eigentlich sitzt Howard im Züricher Gefängnis Regensdorf, verurteilt zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Doch genau an diesem Wochenende hatte er einen 2-tägigen Hafturlaub. Am Samstagabend, der Tag der Tat, kehrte er ins Gefängnis zurück, als wäre nichts geschehen. Doch schon 2 Tage später holten ihn die Beamten dort ab. Man hat die Daten seines Freigangs überprüft. Er wurde untersucht, ob er irgendwie sichtlich verletzt war, ob er Kratzspuren hatte und auch seine Kleidung wurde sichergestellt. Doch an ihm und auch an der Kleidung konnten keine Spuren festgestellt werden. Doch auch seine Armbanduhr wird ihm abgenommen. Und scheinbar hatte Erich nicht mehr genug Zeit, um auch diese Spuren zu beseitigen. Denn an dem Armband der Uhr konnte man mikroskopisch kleine Blutspuren sicherstellen. Und nach einer DNA-Analyse wird schnell klar, dass es sich bei der Blutprobe um das Blut von Pascal handelt. Weil der Verdacht so schnell auf Howard fällt, kommt er gar nicht mehr dazu, seine Uhr zu reinigen. Und nach diesem Bluttest gesteht Howard auch die Tat. Wir werden gleich nochmal zu dem Ablauf kommen, aber nach seiner Festnahme geht die Tat sofort durch die Medien. Also es war einfach so ein schlimmes Verbrechen und einfach die Tatsache, dass ein Mann, der bereits wegen 2 Morden im Gefängnis saß, rauskam und einen weiteren Mord begehen konnte, hat einfach die komplette Öffentlichkeit erschüttert.
Ich finde es auch einfach krass, dass es 2 Tage am Stück sind und nicht irgendwie, wie du halt gesagt hast, zum Arbeiten raus, sich da einloggen sozusagen, arbeiten, Zeugen haben und dann wieder abgeholt werden und zurück oder so.
Ja, das Ding ist, dass Erich Hauer diese ganzen Stationen mit diesen stündlichen Freigängen bereits durchlaufen hat.
Ja.
Denn das war bereits sein 103. Hafturlaub.
Ach, okay.
Also er ist nicht irgendwie das erste Mal auf freiem Fuß gewesen.
Und direkt.
Ja. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass dieses Verbrechen wie kaum ein anderes eine Welle der Empörung durch die Öffentlichkeit auslöst. Die ganze Schweiz trauert. Alle protestieren stumm gegen diese sinnlose Tat. Die Eltern sind völlig schockiert und sind plötzlich mit Fragen des Strafvollzugs konfrontiert. Also eigentlich sind sie gerade im Trauerprozess und es ist schlimm genug, dass diese Tat überhaupt passiert ist. Und dann fragen sie sich natürlich auch, wie kann es passieren, dass so ein Mann ihre geliebte Tochter umbringt? Sie haben ihr Kind verloren und versuchen jetzt zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Der Vater spricht in einer Doku, dass er lange nicht glauben konnte, was da passiert ist. Denn er war immer der Auffassung, dass jemand, der eine schlimme Tat begangen hat, im Gefängnis bleiben muss. Also bis zum Tag X, wenn die Strafe endgültig abgesessen ist. Und er dachte auch, wie viele anderen, dass lebenslänglich auch lebenslänglich bedeutet. Bis er dann erfahren hat, dass es so wie bei uns in Deutschland nur 15 Jahre heißt. Die große Frage ist, wieso er überhaupt Hafturlaub bekommen hat. In seinen vorherigen Urteilen hieß es sogar, dass er ein gemeingefährlicher Wiederholungstäter ist, der nicht therapierbar ist und auch in Sicherheitsverwahrung gehört. Die Antworten, die die Eltern bekommen, sind aber widersprüchlich und irritieren sie jetzt auch. Denn keiner sieht so richtig die Verantwortung, Howard auf Hafturlaub geschickt zu haben. Alle schieben das so ein bisschen von sich weg, denn es stand ja auch im damaligen Gesetz, das oberste Gebot ist, Straftäter zu resozialisieren und wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Die Mutter begibt sich jetzt auf einen langen Kampf und sucht nach den wahren Schuldigen. Denn die Hafturlaube werden nicht nur von einer Person entschieden, sondern von mehreren Personengruppen. Man muss auch ein bisschen unterscheiden, damals und heute. Wir werden später dazu kommen, wie es heute ist, denn dieser Fall hat wirklich eine Reform losgetreten. Damals war es so, dass Justizbeamte, Psychiater und Gefängnisdirektoren über die Hafturlaube entschieden. Also die Personen, mit denen die Straftäter tagtäglich konfrontiert sind. Niemand Außenstehender, alle im Gefängnis selber. Und alle von diesen Personen sind sich keiner Schuld bewusst. Der Hafturlaub soll die Gefangenen ja auf die Entlassung vorbereiten. Und sie haben sich alle mit dieser Meinung so ein bisschen geschützt gefühlt, sage ich mal. Das Ding ist, dass das auch für gemeingefährliche Täter wie Erich Hauert galt. Man ist halt von diesem humanistischen Grundgedanken ausgegangen, dass jeder theoretisch eine zweite oder dritte Chance braucht, wenn man diese Person resozialisieren will. Und man muss alles unternehmen, um sie wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Das heißt, das Einsperren und Einschließen und Schlüssel wegwerfen, das gab es eigentlich gar nicht. Sondern im Gegenteil, man hat versucht, die Täter wirklich möglichst schnell auch rauszulassen. Also teilweise vergingen nur 6 Monate bei manchen Haftstrafen, und die Person durfte das erste Mal Hafturlaub beantragen.
Ich finde es aber gar nicht so krass, muss ich sagen, weil es kommt doch voll auf das Delikt an. Ich sag mal, wenn jemand, weiß ich nicht, einen Raub begangen hat, auf jeden Fall, ne, furchtbar für die Person, die vielleicht in dem Haus oder in der Wohnung war. Aber wenn die Person dann auf Hafturlaub geht, ist es mir auch noch was anderes wie ein Sexualdelikt oder Körperverletzung. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Eines materiell und das andere ist halt, ja. Eine Gefährdung für andere Personen.
Ja, das muss auch unterschieden werden. Also dazu werden wir auch später noch kommen. Ich sage das jetzt irgendwie die ganze Zeit, aber es ist so, dass man das auch wirklich separieren muss. Es wurden aber teilweise auch Menschen auf Hafturlaub geschickt, die bereits eine gewaltvolle Vergangenheit hatten und nicht die erste Sexualstraftat zum Beispiel begangen haben oder Körperverletzung und trotzdem nach 6, 7, 8 Monaten die Chance bekommen haben, rauszugehen. Und das finde ich dann schon wieder, ja, ein bisschen fragwürdig, ob man das so handhaben sollte, nur um sie so schnell wie möglich wieder rauszubringen und in die Gesellschaft einzugliedern. Weil für die Personen, die überhaupt keine Einsicht zeigen, vielleicht auch sich nicht therapierbar zeigen, weil in Haft haben sie natürlich einen Psychologen, mit dem sie sprechen können, aber da auch überhaupt keine Reue zeigen für ihre Taten, sondern so ein bisschen der Eindruck herrscht, so wenn ich rauskomme, dann mache ich so weiter wie vorher, dann sollte man diese Person ja nicht rauslassen.
Aber gab es solche Fälle? Oder was ich oft gehört habe in ganz vielen Recherchen, die wir hatten, war zum Beispiel, ist das letzte Mal, ne, die ihren Mann da vergiftet hat, dass natürlich die Leute, die in dem Strafvollzug gearbeitet haben, ja dann auch diesen Eindruck von dieser Person haben und das ja auch besser beurteilen können als Leute draußen, zum Beispiel der Richter, sage ich mal. Aber dann denke ich mir auch wieder, ja, aber es ist ja nur das, was sie zeigt, wie sie sich benimmt.
Das ist ganz spannend, dass du das sagst, denn genau das ist auch Thema hier in diesem Fall. Howard wurde ja nur von Menschen im Gefängnis geprüft. Und man sagt, dass Menschen, die manipulativ sind, andere Personen, denen sie nahestehen, viel einfacher manipulieren können, als zum Beispiel einen außenstehenden Therapeuten, der ihn das allererste Mal begutachtet. Denn der ist nicht mit seiner Vorgeschichte konfrontiert, der ist nicht mit ihm im Alltag zusammen, sondern der muss dann wirklich einen Querschnitt, der trifft ihn vielleicht 4, 5 Mal und dann darf er entscheiden, okay, ist er therapierbar oder ist er nicht therapierbar. Aber die Menschen, mit denen Howard den ganzen Tag im Gefängnis war, die er manipulieren konnte, die haben über seine Hafturlaube entschieden.
Ja, ich glaube, ich bin voll zwiegespalten. Deine Erklärung macht total Sinn. Andererseits, wenn du alltäglich mit jemandem zu tun hast, kriegst du alle, ich sag mal, Stimmungsschwankungen mit. Und dann ist es manchmal auch schwieriger, da was vorzuspielen, als in einer kurzen Sitzung mit einem externen Psychologen. Weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt auch wieder. Das Krasse ist aber in dem Fall, dass es tatsächlich diese Wendung nehmen wird. Also, dass vorher die Straftäter wirklich nur intern geprüft wurden und es jetzt aber auch eine externe oder dann später auch eine externe Expertenkommission geben wird, die aber gemeinsam mit den internen Therapeuten und so weiter entscheiden.
Beides.
Genau.
Beides, nicht entweder oder.
Genau. Ja. Ja. Aber wie beginnt überhaupt Howards blutige Karriere? Das Ganze ging 20 Jahre vor dem Mord los. In Wäldern, Wander- und Spazierwegen passte er seine Opfer ab. Im Gepäck hatte er immer Klebeband oder ein Seil und war bewaffnet mit einer Luftpistole oder einem Messer. Er hat dann irgendwann eine ganz eigene Handschrift entwickelt. Er überfiel Frauen, fesselte sie, versuchte sie zu vergewaltigen und geht mit jedem Mal immer brutaler vor. Denn das Quälen, das ist das, woraus er seine Lust zieht. Und bereits 11 Frauen sind ihm so ins Netz gegangen. Also bereits 11 Frauen hat er gefangen genommen, vergewaltigt, in den Fällen aber immer wieder gehen lassen. Dann im April 1982 tötet er eine Studentin, nachdem er sie vergewaltigt und gefoltert hatte. Nur 8 Monate später eine 72-jährige Frau. Kurze Zeit später wird er dann allerdings festgenommen bei einem versuchten Banküberfall. Mit im Gepäck hat er ein Sparbuch, das der 72-jährigen Frau gehörte, und so konnte man ihn mit dieser Tat in Verbindung bringen. Als dann weiter gesucht wurde, wurden auch immer mehr Beweise für die anderen Taten gefunden, also für die Vergewaltigung und auch für den Mord an der Studentin. 1983 wird er dann verhaftet und zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also er wurde für lebenslang verurteilt, für 2 Morde, für 11 Vergewaltigungen. Aber bereits nach 4 Jahren darf er das erste Mal auf Hafturlaub.
Ich finde 4 Jahre aber dann wieder länger, als was wir vorher gehört haben. 6, 8 Monate und so.
Ja, aber für Mord?
Ja, ey, auf jeden Fall. Also wenn ich Elternteil von der getöteten Person, niemals, ne? Aber das meine ich ja. Mann, ich will das gar nicht verteidigen. Es ist total schlimm, was passiert ist, aber es gibt da diese Regel und du kannst ja nur nach bestem Wissen und Gewissen das beurteilen und...
Ja, nee, ich finde es gut, dass du jetzt hier so ein bisschen die Gegenposition einnimmst. Also nein, wirklich, weil es gibt ja für und wieder. Ich bin ja auch dafür, dass Menschen resozialisiert werden und dass sie so wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Natürlich muss ich das jetzt hier auch in dem Kontext des Falls sehen und auch so ein bisschen durch die Brille der Eltern sehen und was dieser Fall losgelöst hat. Aber ich finde das gut, dass du das sagst. Für mich waren 4 Jahre nämlich irgendwie total wenig dafür, dass er halt irgendwie so reulos gehandelt hat und ja super früh schon angefangen hat mit 20 und immer brutaler vorgegangen ist und sich seine Gewaltfantasien immer weiter gesteigert haben. Und dann dachte ich mir, 4 Jahre für so eine Person ist schon früh. Aber gut, er wurde ja am Anfang erstmal nur unter Begleitung rausgelassen. Also am Anfang waren es wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, wenige Stunden mit einer Person zusammen. Also er durfte nicht alleine raus, auch nicht über Nacht raus. Und das hat sich dann halt immer weiter gesteigert. Also wurde dann halt immer länger, immer mehr und ja.
Aber so habe ich mir das auch immer vorgestellt, dass man dann rausgeht mit einem Beamten oder einer Beamtin aus der Justiz und ein Eis essen geht.
Mhm. Zum Beispiel.
Und sich raussetzt.
Ja, wirklich.
So habe ich mir das immer vorgestellt.
So Kleinigkeit einkaufen geht oder so, mal wieder in den Supermarkt geht, unter Menschen kommt, weil das ist ja auch was total Fremdes dann auch, wenn du so lange eingesperrt warst.
Ja.
Allerdings gerät dann auch relativ schnell als politischer Verantwortlicher der damalige Justizdirektor Moritz Leuenberger unter Druck. Er war quasi auch mitverantwortlich für die Hafturlaube. Und er wird jetzt von der Öffentlichkeit damit konfrontiert, wie es sein kann, dass man Howard auf freien Fuß gelassen hat. Und jetzt handelt er auch ziemlich schnell, muss man sagen. Innerhalb kürzester Zeit verschärft er von heute auf morgen das Haftregime. Es wurden sofort alle Urlaubsanträge abgewiesen. Sogar die, die bereits einen Urlaub oder eine Lockerung bestätigt bekommen haben, wurden alle abgesagt. Und er sagt auch selber in einem Interview, vielleicht war das alles ein bisschen vorschnell und ein bisschen radikal, aber die Öffentlichkeit hat auf eine Reaktion gewartet.
Mhm.
Also die wollten, dass jetzt so schnell wie möglich was passiert.
Ja, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass der Zweite dann auch was macht, der da rauskommt und dann wäre es fahrlässig gewesen.
Absolut,
vielleicht dann.
Genau, absolut. Und er hatte einfach Angst. Man muss auch sagen, er war damals so ein bisschen auf so einem politischen Sprung. Also er wollte dann in den Bundesrat und da kam das natürlich unglaublich ungelegen, dass nun unter seiner Aufsicht so etwas passiert ist. Und er wollte jetzt einfach ein klares Zeichen setzen. Und ich dachte mir auch so, okay, that escalated quickly. Aber ja, für seine politische Karriere musste er natürlich jetzt irgendwie handeln. Aber gleichzeitig stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wie man weiter mit Personen im Vollzug umgeht. Weil es kann ja jetzt nicht sein, dass von heute auf morgen alles abgesagt wird, alle Hafturlaube abgesagt werden, obwohl es vielleicht Menschen gibt, die sich wirklich therapierbar zeigen, die wirklich ein klares Zeichen zeigen wollten, dass sie sich verändert haben und es verdient haben, rausgelassen zu werden. Also stellt sich jetzt die Frage, was muss passieren? Was muss sich im Strafvollzug ändern, damit das gewährleistet ist? Und dieses Thema wird jetzt auch zur öffentlichen Debatte in der Schweiz, an dem sich auch Pascals Mutter Jeanette Broman beteiligt. In einer Talkshow trifft sie dann sogar den damaligen Gefängnisdirektor und auch den Justizdirektor. Am Ende des Gesprächs wird das Wort dann an Jeanette gerichtet. Und sie sagt, dass sie hofft, dass der Tod an ihrer Tochter die Menschen aufrüttelt und nicht einfach so weitergemacht wird wie bisher. Es muss etwas passieren. Eine Veränderung muss her. Nicht, dass nach einem halben Jahr wieder das Gleiche ist. Davor hat sie große Angst. Sie wird dann noch vom Moderator gefragt, woher sie die Kraft nimmt, heute hier zu sein und zu sprechen. Und sie antwortet, die Kraft kommt von unserer Tochter. Sie war so eine aufrichtige und starke Person. Sie hat sich immer für Schwache eingesetzt. Und trotzdem ist sie das Opfer von solch einem Täter geworden. Sie hatte keine Chance. Man muss sagen, dass dieses Interview 11 Tage nach dem Mord ihrer Tochter aufgenommen worden ist. Also das fand ich auch wirklich stark, wie sie da stand. Und nach dieser Talkshow kippt auch die Stimmung in der Bevölkerung komplett. Also jetzt kommen Leserbriefe bei dem Sender an, die wirklich radikaler nicht sein könnten. Da steht zum Beispiel jetzt wirklich ganz allgemein gesprochen, Frauen und Kinder haben ein Recht auf Schutz. Klar, Schlamperei im Vollzug. Nicht heilbare Gewalttäter gehören bis an ihr Lebensende hinter Schloss und Riegel. Und eine Sache, also da waren viele krasse Briefe, aber das fand ich wirklich besonders krass. Bevor man Wiederholungstäter in Hafturlaub schickt, sollte man sie kastrieren. Also chemisch kastrieren. Das war wirklich öffentliche Debatte. Also es war öffentlicher Diskurs. Sollte man das tun oder ja, wie geht man mit solchen Menschen um?
Aber ich finde das krass. Das bezieht sich ja dann irgendwie voll auf männliche Straftäter.
Absolut, absolut. Aber man muss auch sagen, das war auch die Mehrheit von rückfälligen Tätern. Also ich habe jetzt keinen Prozentsatz, aber es wird auch später eine Expertenkommission gegründet und die analysieren die Straftaten der rückfällig gewordenen Täter und das waren zum Großteil alles Männer.
Das und generell die Anzahl der Insassen sind ja auch schon mal mehr Männer als Frauen und dann hast du die Sexualstraftaten dann auch nochmal und dann, ja.
Der Justizdirektor Moritz Leuenberger wird auch nach dieser Talkshow immer stärker kritisiert. Und Ich habe ja vorhin schon gesagt, er war auf dem Sprung auf seiner Karriereleiter und er musste jetzt einfach ein klares Zeichen setzen und setzt daraufhin eine Expertenkommission unter der Leitung von dem ersten Staatsanwalt des Kantons Zürich, Marcel Bertschi, ein. Und bei dieser Expertenkommission wurde jetzt natürlich das geprüft, wovon ich gerade gesprochen habe. Und auch Bertschi ist der Meinung, dass Howard bei weitem kein Einzelfall ist und es viel zu viele Rückfälle von gefährlichen Tätern gibt. Und sie untersuchen jetzt die Zeit seit 1980 im Kanton Zürich. Und es werden speziell Gewalt- und Triebtäter und Berufskriminelle, die nach der Entlassung oder Vollzugslockerung erneut straffällig geworden waren, untersucht. Und dabei kam heraus, dass es, also wir befinden uns ja im 1993, und seit 1980 wurde es dann quasi untersucht, also 13 Jahre. Und in diesen 13 Jahren wurden unter diesen Tätergruppen 24 schwerwiegende Fälle bekannt. Also es gab viele kleinere Fälle, so wie, ja, dann hat jemand noch irgendwo was geklaut oder Verkehrswidrigkeiten begangen oder so. Aber 24 waren wirklich schwere, schwerwiegende Delikte. Darunter gab es 2 Tötungsdelikte, 1 Tötungsversuch, 13 Vergewaltigungen und diverse andere Sexualdelikte an Kindern sowie Raubüberfälle, Vergiftungen und schwere Vermögensdelikte. Und das alles nur bei Menschen, die vorzeitig entlassen wurden oder Vollzugslockerung bekommen haben. Bertschi sagt in einem Interview, wir sollten in erster Linie die gemeingefährlichen Täter, die Berufskriminellen und die kriminellen Touristen im Strafvollzug kritischer führen. Kritischer bei der Urlaubsgewährung und bedingter Entlassung sein. Und dann sollten wir, dort wo Urlaub gewährt werden, immer bei dieser Täterkategorie, nicht bei anderen. Hier sollten wir die Urlaube besser strukturieren und besser kontrollieren. Also auch das, was du vorhin gesagt hast. Nur bei dieser Täterkategorie, nicht bei irgendwie kleineren Delikten. Darum geht's gar nicht. Also dass die dann frühzeitig entlassen werden oder auf Hafturlaub geschickt werden, das ist auch nach wie vor okay. Aber wenn es sich wirklich um gemeingefährliche Täter handelt oder Berufskriminellen, so wie er das sagt, also wirklich Menschen, die ihr Leben lang schon Straftaten begehen, da muss man wirklich kritischer gucken. Und diese Expertenkommission entscheidet nun, dass von jetzt an externe Fachkommissionen mit Kombination der internen Psychologen und Justizbeamten über Hafturlaube entscheiden und sich nicht mehr nur auf die Meinung der Psychologinnen und Psychologen in Haft berufen wird. Denn Bertschi sagt auch, und das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass gemeingefährliche Täter ihre direkten Bezugspersonen allzu leicht täuschen können. Von nun an ist auch die Gefängnispsychiatrie im Umbruch. Frank Urbaniok ist Gerichtspsychiater und er entwickelt nun neue Konzepte und Therapien für Gewalt- und Sexualstraftäter. Es werden neue Gefährlichkeitsprognosen eingeführt, also Einschätzungen über das Gefahrenrisiko, das von einer bestimmten Person oder Personengruppe ausgeht. Und was unter Gefahr verstanden wird, hängt von dem juristischen Kontext ab, also in welcher solche Prognosen abgegeben werden. Also jemand, der für Diebstahl verhaftet worden ist und seine Strafe absitzt, von dem geht ein geringeres Risiko bzw. Gefahr aus, einer anderen Person Schaden zuzuführen. Doch bei einem Täter wie Howard, der bereits 11 Frauen vergewaltigt und 3 umgebracht hat, von dem geht natürlich eine größere Gefahr aus. Heute muss man sagen, dass sich aber auch die Einsicht durchgesetzt hat, dass es auch Täter gibt, die einfach nicht therapierbar sind. Frank Urbaniok sagt auch hierzu, dass sich Nicht-Therapierbarkeit in der Regel dadurch auszeichnet, dass das Verhalten der Täter sehr stark in ihrer Persönlichkeit verankert ist und dadurch auch ein sehr hohes Risiko für schwere Straftaten besteht. In diesen Persönlichkeiten gibt es meistens dann sehr lange Vorgeschichten, wie Gewalt in der Kindheit, Missbrauch, Drogen, Gewaltdelikte und vor allem sehr wenig Einsicht für die Taten und deswegen wenig Ansatzpunkte für Veränderungen. Wenn da zum Beispiel jemand ist, der vielleicht seit jungen Jahren schon sadistische Fantasien hat und durch das Quälen von Menschen erregt wird und das bereits oft in die Taten umgesetzt hat, außerdem seine Taten rechtfertigt und gar nicht wirklich als Problem ansieht, sich auch schlecht in andere Menschen einfühlen kann, dann, also wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, eine Zusammenballung von diesen negativen Faktoren, dann ist irgendwann die Grenze der Nicht-Therapierbarkeit erreicht. Und erst Jahre nach dem Mord an Pascal Brumann geht man auch davon aus, dass auch Erich Howard zu den nicht-therapierbaren Tätern gehörte. 3 Jahre nach der schrecklichen Tat kommt es in Zürich 1996 dann am Oberlandesgericht zum Prozess. Der Staatsanwalt Pius Schmidt klagt auf Mord, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung. Noch einmal geht man den Tatablauf durch. Und das machen wir jetzt auch, weil darüber haben wir noch überhaupt nicht gesprochen, wie die Tat überhaupt passiert ist.
Ich war auch ganz kurz verwirrt, ob ich kurz rausgezoomt habe und das nicht mitbekommen habe. Also wir wissen jetzt, was passiert ist, aber wo genau er sie aufgegriffen hat etc., ob er da gelauert hat schon oder war es spontan oder war das geplant?
Genau, weil das Ding ist, Howard hat die ganze Zeit geschwiegen und das wird erst beim Prozess bekannt, wie das alles passiert ist. Also man muss überlegen, 3 Jahre sind nach der Tat vergangen. Die ganze Öffentlichkeit hat sich gefragt, wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Der öffentliche Diskurs ging los. Es wurde entschieden, dass eine Expertenkommission entscheiden sollte. Aber es wurde überhaupt noch nicht öffentlich debattiert, was ist passiert, wie konnte es passieren, warum wurde er überhaupt freigelassen. Also das wird jetzt alles im Gericht aufgedeckt. Erich Howard war, wie vorhin bereits erwähnt, auf seinem 103. Hafturlaub. Am Samstagmorgen macht er sich auf den Weg und sein erster Stopp ist ein Supermarkt am Löwenplatz in Zürich. Dort kaufte er ein Messer, Klebeband und Brötchen. Also können wir davon ausgehen, dass die Tat auf jeden Fall geplant war. Mit dem Elfertram fährt er dann in Richtung Zöllicher Berg. Das ist auch kein Zufall, dass er sich in dieser Gegend befindet, denn die Gegend kennt er ziemlich gut. Denn ausgerechnet dort besucht er seit längerem seinen Psychotherapeuten. Man kann sich jetzt vielleicht fragen, warum ausgerechnet da? Warum denn nicht im Gefängnis? Und es ist so, dass er die Therapie bei diesem Therapeuten bereits im Gefängnis angefangen hat. Der hat damals im Gefängnis gearbeitet. Und als sich dann der Therapeut selbstständig gemacht hat, wollte man nicht, dass Howard seine Therapie abbrechen musste und hat ihm dann gewährt, in Zöllicher Berg dort weiter in Behandlung zu gehen. Und für jede seiner Therapiestunden bekam er Hafturlaub.
Wie oft war das dann?
Das war einmal in der Woche.
Krass.
Also es war wirklich ziemlich häufig und bei diesen Therapiesitzungen ist er dann auch tatsächlich ohne Begleitperson unterwegs. In der Therapie spricht er dann mit seinem Psychotherapeuten auch über seine schwere Kindheit. Er erzählt, wie er jahrelang im Heim war und wie schwer er es hatte und dass seine Kindheit auch von Gewalt geprägt war. Also wirklich sehr, sehr viel. Das erzählt der Therapeut dann auch vor Gericht. Aber das Krasse ist, der macht sich keine Notizen dazu. Also woher er das jetzt alles noch wusste und wie er sich das noch gemerkt hat, das haben sich dann auch die anderen gefragt. So, warum haben sich keine Notizen gemacht? Darauf hatte er auch keine wirkliche Antwort. Also es war einfach so ein Riesenfragezeichen. Man hat in den ganzen Akten zu Howard keine Notizen zu seiner schweren Kindheit bekommen, zu seiner Prognose bekommen, zu seinem Gefährlichkeitsstatus bekommen. Also da stand einfach nichts drin. Da stand einfach jede Woche immer nur, ja, Howard war hier und keine Ahnung, der ist auch therapiebereit und so weiter, aber sonst keine näheren Informationen, weil sonst hätte man ja da auch schnell rauslesen können, dass er viel früher schon Gewaltfantasien und sadistische Fantasien hatte. Und man geht auch davon aus, das wird auch im Gericht klar, dass sich der Psychotherapeut von Howard wie so viele andere hat täuschen lassen. Und er hat Howard dann auch in seinen Urlaubsanträgen unterstützt, denn irgendwann hat er auch außerhalb der Therapiestunden Hafturlaub bekommen. Und dann, wie schon gesagt, auf dem 103. Hafturlaub ist es dann passiert. Dort hat er dann auf ein passendes Opfer gelauert und gewartet. Als Pascal dann vorbeikam, hatte sie keine Chance. Wie genau die Tat abgelaufen ist, darüber schweigt Howard die ganze Zeit über. Also das kann man nur mutmaßen und anhand ihren Verletzungen nachvollziehen.
Also war sie auf jeden Fall ein Zufallsopfer? Ich frage mich trotzdem, gab es da einen bestimmten Opfertypus, den er bevorzugt hat oder so? Weil ich sag mal, wenn da jemand sehr Junges vorbeikommt, hat er die Person dann vielleicht eher dann, ich sag mal, weitergehen lassen? Oder wäre da eine sehr alte Person langgelaufen?
Also einen Opfertypus hatte er so nicht. Man hat ja auch bei seinen vorherigen 2 Morden gehört, es war einmal eine Studentin und einmal eine 72-jährige Frau. Also das war wirklich krass, da kann der Unterschied ja nicht sein. Studentin ist Anfang 20 und dann halt eine 72-Jährige. Es ging Howard einfach um das Quälen. Er hatte sadistische Gewaltfantasien. Und ich glaube, wichtig war einfach nur, dass er allein war, dass das Opfer arg und wehrlos war und dass er sich einfach körperlich überlegen gefühlt hat. Das hast du ja bei einer jüngeren Frau oder auch bei einer 72-Jährigen. Also die sind ihm körperlich einfach unterlegen gewesen.
Mhm.
Und dadurch, dass er dann halt in den Wäldern gewartet hat und den Überraschungsmoment auf seiner Seite hatte, war es einfach nur wichtig, dass ihn keiner hört und sieht.
Mhm.
Dadurch, dass der Prozess ja erst 3 Jahre nach der Tat begann, war es so, dass der Strafvollzug 1996 bereits ja massiv verschärft worden ist. Howard wird nun auch wieder zu lebenslänglicher Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Also das bedeutet ja im Grunde, dass jemand so lange inhaftiert bleibt, bis keine Gefahr mehr von dieser Person ausgeht. Und das kann auch heißen bis zum Tod. Also das heißt dann nicht nur bis 15 Jahre wie lebenslänglich, sondern anschließend wirklich nochmal verwahrt, bis man sagen kann, okay, hier geht wirklich gar keine Gefahr mehr von aus. Howard ist verurteilt und diesmal wird er für immer hinter Schloss und Riegel bleiben. Da sind sich alle sicher. Doch für die Eltern von Pascal ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Sie sind immer noch schockiert davon, wie ein Psychologe die Vergangenheit von Howard nicht mit einbeziehen konnte und mitentschieden hat, ihn auf Hafturlaub zu schicken. Und wer war da noch dabei? Wer hat den Hafturlaub überhaupt genehmigt? Wer trägt die Mitschuld am Tod ihrer Tochter? Und die Eltern lassen nicht locker. Sie holen sich Unterstützung bei einem Rechtsanwalt, mit dem sie gemeinsam tausende von Aktenseiten untersuchen und über 1300 Stunden den Fall investieren. Und sie bemerken, dass es kaum Aufzeichnungen über die Therapie von Howard gibt. Also weder von dem Psychologen noch damals schon im Gefängnis. Keine Aufzeichnungen, Notizen. Nach welchen Kriterien wurde überhaupt entschieden, ihn freizulassen? Nicht mal seine Gemeingefährlichkeit wurde beurteilt. Also wie konnte seine psychische Situation überhaupt analysiert und begutachtet werden? All diese Informationen waren nicht vorhanden, sodass der Rechtsanwalt davon ausgehen musste, dass einfach geschlampt worden ist. Und tatsächlich kommt es jetzt zu einem Prozess. 1999 müssen sich das allererste Mal in der Schweiz auch Justizbeamte vor dem Obergericht verteidigen. Und das im gleichen Saal, in dem auch der Prozess gegen Howard stattgefunden hat. Das hat es bis zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben. Also bisher hatten Justizbeamte noch nie eine Mitschuld getragen, wenn jemand in Hafturlaub oder bei Lockerung irgendwie was angestellt hat. Und sie werden tatsächlich auch wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Darunter sind der Gefängnisdirektor, der Therapeut von Howard, der Gefängnispsychiater und der stellvertretende Generalsekretär der Justizdirektion Zürich. Doch das Urteil lautet Freispruch für alle Angeklagten. Denn es wird entschieden, dass der gewährte Hafturlaub aus damaliger Sicht nicht fahrlässig war. Sie sagen, dass Fehler passiert sind, doch diese sind strafrechtlich nicht relevant. Und die beziehen sich jetzt auf die damalige Gesetzgebung. Denn damals war es ja so, dass das auch im Strafvollzugsgesetz stand, dass die Täter so schnell wie möglich auf freien Fuß kommen sollten, um resozialisiert zu werden. Und es würde nichts bringen, einzelne Verantwortliche vor Gericht zu bringen. Das ganze System war fehlerhaft und nicht einzelne Personen, die einfach nur den Gesetzen gefolgt sind und die geltenden Regeln einfach befolgt haben.
Ja, ich meine, ich habe das ja schon gesagt. Letztendlich weiß man es vorher. Man kann zwar versuchen, anhand von Kriterien da vorsichtiger zu sein, aber selbst wenn da alle Lämpchen grün sind bei bestimmten Menschen, kann das immer passieren.
Ja, die hundertprozentige Sicherheit, dass sowas nicht passiert, hat man einfach nie.
Mhm.
Trotzdem ist natürlich die Mutter von Pascal am Boden zerstört. Also sie ist wirklich komplett aufgelöst. Sie wollte einfach immer Gerechtigkeit für ihre Tochter haben. Aber sie musste feststellen, dass Recht und Gerechtigkeit oft nicht zusammenpassen. Der Kanton bezahlte der Familie später noch eine außergerichtliche Abfindung von 980.000 Franken und gibt so eine Art moralischer Mitschuld zu. Rund 6 Jahre lang hat die Mutter immer wieder gekämpft und endgültige Gerechtigkeit gab es für sie nie. Aber auch andere Mütter sind nun mit in den Kampf gezogen. Sie gehen mit ihren Forderungen aber sogar noch weiter. Anita Chaban und ihre Schwester starten 1989 eine Initiative, die sich auf die Verwahrung von gemeingefährlichen Tätern bezieht. Und dabei stoßen sie auf sehr große Akzeptanz aus der Öffentlichkeit. Sie wollten mit der Initiative verhindern, dass anerkannte gemeingefährliche Sexualstraftäter überhaupt die Möglichkeit bekommen, rückfällig zu werden. Denn auch Anitas Tochter ist das Opfer eines Sexualstraftäters auf Freigang geworden. Als 13-Jährige wurde sie entführt und vergewaltigt. Ihr wurde eine Schlinge um den Hals gelegt und zugezogen. Doch da sie sich totgestellt hat, konnte sie überleben. Der Täter hat dann von ihr abgelassen und ist gegangen. Und so konnte sie ihn auch genau beschreiben und er konnte verurteilt werden. Er hatte schon andere Mädchen misshandelt und wird anschließend zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch das reicht Anita nicht. Mm-mm. Sie möchte verhindern, dass so jemand jemals wieder auf freien Fuß kommt. Sie steckt all ihr Herzblut in die Initiative und fast im Alleingang sammelt sie 200.000 Unterschriften. Die Initiative ist radikal und fordert die lebenslange Verwahrung von nicht therapierbaren, extrem gefährlichen Sexualstraftätern. Also nicht, dass dann in der Sicherheitsverwahrung neu entschieden wird, bis keine Gefahr mehr von denen ausgeht, sondern wirklich radikal, die dürfen nicht mehr raus, ihr Leben lang. Aber die Initiative wird auch kritisch gesehen, denn namhafte Juristen und Juristinnen kritisieren den Text. Sie sagen, dass es keine Verwahrung ohne regelmäßige Überprüfung geben kann. Das lässt sich einfach nicht menschenrechtskonform umsetzen. Aber sie treffen mit dieser Initiative wirklich den Zahn der Zeit. Denn im Jahr 2004 wird sie dann endlich angenommen. Aber man muss sagen, dass bis heute die Initiative noch nicht wirklich im Gesetz umgesetzt worden ist. Also ich habe das nochmal überprüft. Mittlerweile gibt es eine Änderung. Allerdings ist man immer noch der Meinung, dass das gegen die Menschenrechte verstößt und dass man das einfach so nicht mit im Gesetz aufnehmen kann. Es ist halt so ein bisschen eine blockierte Situation und also wirklich bis heute, das sind 20 Jahre später, ist es immer noch nicht wirklich, ja, verschärft worden. Was allerdings der Fall ist, dass dank der Initiative die Verwahrung massiv ausgeweitet und verschärft wurde. Die Zahl der verwahrten Gewalt- und Sexualstraftäter hat sich in den letzten Jahren verdoppelt und die Zahlen steigen. Kaum einer wird entlassen. Die Folge davon sind überfüllte Gefängnisse. Das oberste Gebot ist einfach die Sicherheit für die Bürger. Es gibt da zwar eine Menge konkreter Schritte, die man tun kann, aber mit dem Risiko rückfälliger Täter müssen wir leben. Absolute Sicherheit gibt es einfach nicht. Pascal Brumanns Kampf hat also sehr viel bewirkt. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie es heute im Kanton Zürich aussieht. Denn noch heute ist es so, dass Jahr für Jahr immer weniger Hafturlaube genehmigt werden. Zwischen 2012 und 2016 sanken die bewilligten Urlaube von 2.682 auf 1.914. Und auch das ist aber gar nicht so günstig, muss man sagen, denn die Täter bleiben ja so immer länger in Haft und müssen ja auch irgendwie verpflegt werden. Es gibt Personal, das bezahlt werden muss. Und die Rede ist hier von 572 Franken pro Tag. Also ist auch wirklich ein erheblicher Kostenfaktor, der da mitspielt.
Ja, ich glaube, da muss sich die Schweiz keine Gedanken machen. Und ich finde es dann schon eher wichtiger, dass sich die Gesellschaft sicher fühlt.
Ja, absolut. Sehe ich ganz genau so. Es ist aber nach wie vor so, dass Gefangene im Strafvollzug, die sich an die Regeln halten und wo es auch kein Fluchtrisiko gibt, noch immer Hafturlaub beantragen können, aber die werden einfach viel, viel seltener bewilligt. Aber seit dem Fall Howard ist klar, dass damit nicht leichtfertig umgegangen werden kann. Noch immer sind häufig die Voraussetzungen einfach nicht erfüllt. Und tatsächlich wurde erst im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet, das besagt, dass verwahrte Straftäterinnen und Straftäter künftig wirklich nur noch mit Begleitung den Hafturlaub antreten dürfen. Ist natürlich auch nochmal teurer, weil du dafür auch Personal brauchst, aber es soll keine unbegleiteten Urlaube mehr für sie geben.
Also dieses Mal habe ich ja schon sehr viel während des Falls gesagt, ne, was ich darüber denke, wie die Regelung vorher war, auch ein bisschen die andere Position eingenommen, das hast du ja auch schon richtig erkannt, dass es auch schwierig ist, da irgendwie einzelne Individuen verantwortlich zu machen für das, was passiert ist, weil einfach Fehler passieren können. In diesem Fall natürlich mit sehr, sehr, sehr schwerwiegenden Folgen. Aber das Gesetz hat es damals so besagt. Und ich glaube, es hatte da wahrscheinlich gar nicht so viel mit Kosteneinsparungen zu tun. Mm-mm. Die Straftäter sollen schnell aus dem Gefängnis raus, sondern eben auch mit dem Ziel der Resozialisierung, dass sie nicht rückfällig werden oder nicht so schnell rückfällig werden, dann wieder ins Gefängnis kommen und vor allem dadurch ja dann auch neue Opfer hervorgebracht haben. Ich kann es aber super verstehen, dass da die Mutter oder auch die andere Mutter für Gerechtigkeit kämpfen wollten. Also
ja, und muss ja auch sagen, dass sich sehr viel danach geändert hat. Also ob das jetzt unbedingt nur besser geworden ist, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, weiß ich nicht. Weil das dann plötzlich gar keine Hafturlaube mehr erlaubt wurden und da jetzt wirklich so sehr viel strenger geguckt wird, ist natürlich auch krass, auch für Menschen, die vielleicht eine zweite Chance wirklich verdient haben. Aber es ist schon gut, dass man da einfach vorsichtiger ist. Weil wenn man sich dann auch die Zahlen anguckt, dass in 13 Jahren von den rückfälligen Tätern 24 wirklich schwere Straftaten wie Mord und Vergewaltigung begangen haben, das finde ich schon, also das ist ein viel zu hohes Risiko gewesen.
Ja. Ja, also schreibt uns gerne, was ihr über den Fall denkt. Würde mich auch interessieren, wir haben ja auch ein paar Hörer aus der Schweiz. Wie ihr das erlebt vielleicht? Bekommt ihr das mit? Ich kriege das in Deutschland gar nicht mit. Also so soll es wahrscheinlich auch sein. Da kriegst du ja nicht auf die Stirn geklebt, ich bin auf Freigang oder so oder auf Hafturlaub und läufst ja nicht in deiner Gefängniskluft draußen rum.
Nee, ja.
Ja, und wie versprochen, kommt auch von mir eine Heldentat. Also nichts von mir, aber von mir vorgetragen. Aber bevor ich damit anfange, wie gehabt, ne? Wo könnt ihr uns schreiben über diesen Fall und eure Meinung über diesen Fall mitteilen? Das könnt ihr bei Instagram tun. Da heißen wir, wie wir heißen, Tell Me Mord Podcast. Das könnt ihr bei Facebook tun oder per E-Mail an tellmemordpodcast@gmail.com. Bewertet uns auf allen euren Podcast-Playern. Auch wenn ihr uns auf einem hört, aber die anderen trotzdem installiert habt, könnt ihr uns auch trotzdem dort bewerten. In Zweifelsfall müsst ihr da mal kurz eine Folge anspielen. Und wir würden uns wie immer freuen über ein kleines Trinkgeld bei Ko-fi. Den Link zu dem virtuellen Coffeeshop findet ihr wie immer in unserem Linktree, in den Shownotes oder bei Instagram. Die heutige Heldentat kommt aus den Nachrichten und ich lese mal vor. Der 14-jährige Lenny aus dem Volkacher Stadtteil Astheim im Landkreis Kitzing will seinen Vater besuchen. Der wohnt in Baden-Württemberg. Der Papa kauft für seinen Sohn online ein Ticket bei Flixbus von Würzburg nach Pforzheim. Das denkt er zumindest. Denn tatsächlich hat er versehentlich ein Ticket für eine ganz andere Strecke gebucht. Am Tag der Reise steigt Lenny in Würzburg in den Bus und achtet dabei sogar auf die richtige Busnummer. Doch irgendwann merkt er, dass etwas nicht stimmt. Durch eine Mitfahrerin erfährt Lenny, die Fahrt endet in Berlin am Busbahnhof Charlottenburg. Lenny ruft seine Mutter Andrea zu Hause in Astheim an. Die zögert nicht lange und verspricht, ihn mit dem Auto in Berlin abzuholen. Lenny soll schon mal mit einem Taxi zum Hauptbahnhof Berlin fahren, dort will sie ihn treffen. Was dann passiert, ist wohl großes Glück für die Familie. Der 14-Jährige steigt in das Taxi von Maschid Azodolay ein. Doch dem gefällt der Plan gar nicht. Lenny am Berliner Hauptbahnhof abzusetzen, abends, Mutterseelen allein, das kommt für den Fahrer nicht in Frage. Er ruft Lennys Mutter an. Ich sagte, Mama ist ein bisschen bei mir, bis sie kommen. Hier sind verschiedene Menschen unterwegs. Gute Menschen, böse Menschen. Und der ist 14 Jahre alt. Maschid schickt Mutter Andrea seine Handynummer, seinen Namen, die Adresse, ein Foto vom Taxi mit Kennzeichen. Sie soll wissen, bei ihm ist Lenny sicher.
Och, wie süß.
Was er nicht wusste, Mama Andrea hatte einen weiten Weg vor sich, knapp 500 Kilometer von Volkach nach Berlin. Er dachte, ich komme von Potsdam oder so und dann habe ich gemeint, nee, Würzburg, erzählte sie von einem der Telefonate mit dem Taxifahrer. Und dann hat er gesagt, scheiße, scheiße. Er kann diesen Jungen nicht am Bahnhof sitzen lassen. Also verspricht er, Lenny bei sich im Taxi mitzunehmen, bis Andrea in Berlin ist.
Oh nein,
das ist auch so süß. Die fährt währenddessen in Astheim los. 5 Stunden wird sie brauchen. Und Taxifahrer Maschid, der macht mit Lenny in Berlin kurzerhand eine Stadtrundfahrt. Ich habe ihm ein bisschen Berlin gezeigt. Fahrgast Lenny fügt hinzu, danach sind wir dann zu einem Fastfood-Lokal gegangen. Es geht inzwischen auf Mitternacht zu. Immer wieder telefoniert Maschid mit Mutter Andrea und kommt auf eine Idee, um die Warte- und Fahrzeit von Würzburg nach Berlin ein wenig zu verkürzen. Und dann habe ich gesagt, Mama Andrea, hör mal zu, wir fahren dir entgegen, erinnert sich der Berliner Taxifahrer. Und so treffen sie sich schließlich an der Autobahn bei Potsdam. Dann hat sie mich so umarmt und dann sehe ich, wie sie wirklich kurz weint, sagt Maschid ganz gerührt. Ja, ich glaube, wir hatten beide ein bisschen Pipi in den Augen, bestätigt Mama Andrea. Er hat einfach gewollt, dass es dem Lenny gut geht und hat mir auch die ganze Fahrzeit über diese Sicherheit gegeben. Deinem Sohn geht es bei mir gut.
Och, wie süß ist das denn? Wirklich.
Ich fand's auch mega süß.
Ach ja, da fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen durch Berlin. Hammer. Richtig, richtig cool.
Ich meine, der Taxifahrer lebt ja in Berlin. Er wusste halt auch, wie es für einen kleinen Jungen abends am Berliner Hauptbahnhof sein könnte. Da hat die Mutter vielleicht nicht dran gedacht, sondern hat einfach gedacht, ich meine, ich finde es super, dass sie dann losgefahren ist, aber ich will nicht wissen, was der Vater für einen Ärger bekommen hat.
Auf jeden Fall, krass. Und dann fährt er ja auch noch entgegen. Oh, toll, solche Menschen muss es geben, wirklich. Jetzt haben wir heute 2 Heldentaten gehört.
Ja, dann würde ich sagen, schickt uns gerne eure Heldentaten, wie gesagt, zu. Die lesen wir sehr gerne vor, gerne mit einer Widmung, wenn ihr möchtet. Und es geht dann in 2 Wochen weiter mit dem nächsten Buchstaben, I. Wieder mit mir.
Bin ich sehr gespannt auf das Überthema.
Es bleibt uns bis dahin nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder Mord. Und bis in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.